ARD.
Putin is not interested in peace. He is pressing on.
Putin hat kein Interesse am Frieden. Er setzt seinen Kurs fort. Das hat NATO-Generalsekretär Rutte heute Vormittag vor einem Treffen der NATO-Außenminister gesagt. Wir sprechen über die Beratungen in Brüssel.
Und hören von einem Osteuropa- und Russland-Experten, wie er die Chance für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg sieht.
Wir schauen auf die Situation im Libanon. Wie brüchig ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah?
Eine israelische Nichtregierungsorganisation berichtet von Foltervorwürfen gegen Soldaten im Westjordanland.
Und wir fragen, wie es um die Zukunft des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen steht. Hallo, ich bin Michael Hafke.
Ich bin Petra Mittermeier und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Heute fangen wir mit der Ukraine an. In Brüssel beraten die NATO-Außenminister über die aktuelle Situation. Im Osten der Ukraine rücken die russischen Streitkräfte immer weiter vor. Wie will die NATO darauf reagieren?
Ja, noch sitzen die 32 NATO-Außenminister zusammen und das Treffen in Brüssel geht auch morgen noch weiter. Und es gibt ja auch noch eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rats. Mit dabei ist der ukrainische Außenminister Sibiha. NATO-Generalsekretär Rutte hat aber schon klargemacht, er sieht keine Anzeichen dafür, dass Russlands Aggression nachlässt. Ganz im Gegenteil, Putin verschärfe seine Rhetorik und handle weiter absolut rücksichtslos, sagte Rutte. Nach seiner Meinung kann es darauf von der NATO nur eine Antwort geben: mehr militärische Unterstützung.
Je stärker unsere militärische Unterstützung für die Ukraine ist, desto besser wird ihre Position am Verhandlungstisch sein. Und umso eher können wir die russische Aggression in der Ukraine ein für alle Mal beenden.
Und mehr zum Treffen der NATO-Außenminister hat Sabrina Fritz.
NATO-Generalsekretär Rutte dankte den USA, Schweden und Deutschland für ihre jüngste Militärhilfe. Doch wir müssen mehr tun, sagte Rutte. Ein hoher NATO-Militär verglich das einmal mit einem Türsteher, der stark sein muss, damit niemand auf die Idee kommt, den Club zu stürmen. An dem NATO-Treffen wird zum letzten Mal der amerikanische Außenminister Antony Blinken teilnehmen. Rutte könnte die letzten Wochen der beiden Regierungen für weitere Zusagen nutzen. Dennoch ist nicht klar, wie der künftige US-Präsident Trump die Ukraine unterstützen wird.
In Europa gibt es die Befürchtung, dass Trump als Präsident versuchen wird, die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland zu drängen. Dafür könnte er die Militärhilfe der USA als Druckmittel benutzen. NATO-Generalsekretär Rutte hat heute in Brüssel davor gewarnt, die Ukraine in einer Phase der Schwäche zu Friedensverhandlungen mit Russland zu zwingen.
Zu den Aussichten hat sich der Osteuropa- und Russland-Experte Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik in der neuen Folge des NDR-Info-Podcasts Streitkräfte und Strategien geäußert. Und er meint, von Verhandlungen sind wir sehr weit entfernt, weil ja die russische Seite fehlt.
Natürlich sieht auch Putin aktuell, dass die militärische Situation in der Ukraine für ihn gut läuft, also dass die russische Armee vorankommt, wenn auch mit hohen Verlusten, sie kommt voran. Und Russland ist in den letzten Jahren eigentlich an keiner Stelle von seinen Forderungen in Bezug auf die Ukraine abgerückt. Und es gibt aktuell überhaupt keine Anzeichen, dass Putin das jetzt tun sollte. Und deshalb rechne ich eigentlich damit, dass Russland aktuell nicht bereit ist, in substanzielle Verhandlungen einzutreten. Und mehr denn je eigentlich jetzt versuchen wird, auf militärischem Wege diesen Krieg zu entscheiden. Natürlich steht jetzt die Amtseinführung von Donald Trump an. Ich denke, viel von dem hin und her, was wir sehen, diplomatisch, hängt damit zusammen, dass die verschiedenen Akteure sich in Position bringen dafür. Es ist extrem unberechenbar, was da kommen wird, auch für Russland unberechenbar. Aber grundsätzlich bin ich sehr pessimistisch, was einen möglichen Deal oder eine mögliche Einigung mit Russland jetzt in den kommenden Monaten betrifft.
Die Europäische Union bereitet übrigens ihr inzwischen 15. Sanktionspaket gegen Russland vor. Stellt sich die Frage, ob die schon verhängten 14 Pakete überhaupt wirken. Hören wir dazu nochmal Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Die Sanktionen wirken auf jeden Fall. Also Russland würde es ohne die Sanktionen noch einmal deutlich besser gehen. Die Sanktionen sind praktisch ein ständiger Aderlass im russischen Außenhandel, sowohl bei den Exporten, wo Russland eben weniger Einnahmen erzielt, vor allen Dingen beim Öl, aber auch bei anderen Exportgütern, aber auch beim Import, wo eben einiges deutlich komplizierter und teurer geworden ist. Und das sorgt eben dafür, dass das Importieren teurer ist, der Rubel ist schwächer, dadurch wird es nochmal teurer und das treibt natürlich auch die Inflation mit an. Es ist jetzt nicht so, dass deshalb der Krieg nicht mehr bezahlt werden kann, aber Russland oder die Führung muss sich eben häufiger überlegen, was sie stattdessen dann nicht bezahlen. Das ist vielleicht am ehesten, wie man es sehen kann, und dadurch ist es schon eine Wirkung, aber keine, die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren den Krieg auffällt.
Schauen wir in den Nahen Osten. Die USA und Frankreich überwachen, ob die Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah hält. Und sagen im Moment, ja, im Großen und Ganzen funktioniert es. Aber sowohl Israel als auch die Hisbollah beschuldigen sich immer wieder, das Abkommen über eine 60-tägige Feuerpause nicht einzuhalten. Auch heute hat die israelische Luftwaffe wieder Ziele im Libanon angegriffen und sagt, dass sie damit auf Raketenbeschuss der Hisbollah reagiert hat. Björn Dake berichtet.
David Azoulay ist nicht überrascht. Für den Bürgermeister von Metula, ganz im Norden Israels, war klar, dass es wieder losgeht. Dieses Abkommen ist schlecht für den Staat Israel und erst recht für die Bewohner des Nordens und Metulas. Ich verstehe unsere Regierung nicht. Nachdem die Armee so eine beeindruckende Arbeit geleistet und 80% der Hisbollah vernichtet hat, hätte man ein besseres Abkommen schließen können, in dem festgehalten wird, dass es im Libanon nur noch die libanesische Armee geben darf. Für Azoulay ist die Waffenruhe also eine verpasste Chance. Eine Chance, die Hisbollah ein für allemal zu schlagen. Die schießt weiter auf Israel, so wie gestern mit zwei Mörsergranaten. Die Hisbollah nennt das eine Warnung, weil Israel aus ihrer Sicht wiederholt gegen die Waffenruhe verstößt. Die israelische Armee wiederum zielt nach eigenen Angaben auf Dutzende Raketenabschussrampen der Hisbollah. Die libanesischen Behörden berichten von mehreren Toten in verschiedenen Städten. Es sollen die schwersten Angriffe sein seit Beginn der Waffenruhe im Libanon vor knapp einer Woche. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte schon vor einigen Tagen in einem Fernsehinterview klargemacht, dass Israel die Hisbollah weiter ins Visier nimmt, trotz der Waffenruhe. Ich rede von einer Feuerpause, nicht vom Ende des Krieges. Feuerpause. Wir machen keine Abstriche. Wir setzen das Abkommen mit aller Stärke durch. Wenn es notwendig wird, habe ich der Armee auch die Anweisung gegeben, sich auf einen intensiven Krieg einzustellen, sollte das Abkommen gebrochen werden. Die israelische Armee hat dabei auch die Nachschubwege der Hisbollah im Auge, die aus dem Iran über Syrien in den Libanon führen. Bei vielen Menschen in Israel ist die Sorge groß, dass sich die Hisbollah mit Hilfe des Irans neu formiert. Der frühere General Israel Sif glaubt das aber nicht. Die Hisbollah ist nicht in der Lage, ihre militärische Stärke neu aufzubauen. Nach den Verlusten, die sie in Kauf nehmen musste, versucht sie nun zu zeigen, dass sie noch da ist. Sie versucht immer wieder Präsenz zu zeigen, aber sie hat nicht die Stärke, die Kämpfe neu aufzunehmen. Die Verluste wären zu groß. Einzelne Angriffe hält Sif aber für möglich, so wie sie aktuell zu beobachten sind, trotz der Waffenruhe.
Heute war Israels Verteidigungsminister Katz zu Besuch in der Grenzregion zum Libanon. Er hat die Regierung in Beirut dazu aufgerufen, mitzuhelfen, die Hisbollah vom Grenzfluss Litani fernzuhalten. Und er wurde noch deutlicher und hat wörtlich gesagt, wenn die Waffenruhe scheitert, wird Israel nicht mehr zwischen der Hisbollah und dem Libanon unterscheiden.
Etwa 200 Kilometer weiter südlich liegt Hebron im Westjordanland. Von dort erreicht uns ein Bericht der israelischen Nichtregierungsorganisation B'Tselem mit erschütternden Zeugenaussagen. Es geht um willkürliche Verhaftungen und Folter durch israelische Soldaten. Für B'Tselem ist diese Praxis Teil der systematischen Unterdrückung von Palästinensern im besetzten Westjordanland. Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv konnte mit mehreren Zeugen sprechen und hat auch das israelische Militär um eine Stellungnahme gebeten.
Das ist kein einfacher Besuch in Hebron, der größten palästinensischen Stadt im besetzten Westjordanland. Wir treffen mehrere Männer, die Furchtbares berichten, von willkürlichen Festnahmen, von Schlägen, von Misshandlung und Erniedrigung. Die israelische Nichtregierungsorganisation B'Tselem hat für einen Bericht 25 Zeugenaussagen dokumentiert. Es gibt Aussagen, es gibt Videos und Fotos von Verletzten. Das ARD-Studio Tel Aviv konnte mit einigen der Männer vor der Veröffentlichung des Berichts sprechen. Da ist zum Beispiel Yasser Makir, ein 53-jähriger, schlanker Mann. Israelische Soldaten haben ihn am 7. Juli dieses Jahres festgenommen, sagt er. Warum, weiß er nicht. Er vermutet, weil er dem arabischsprachigen Fernsehsender Al Jazeera ein paar Tage zuvor ein Interview gegeben hatte. Er wurde gefesselt und mit verbundenen Augen in eine Militärbasis gebracht. Dort, so sagt er, habe man ihn fast 6 Stunden lang misshandelt. Einer der Soldaten hat fließend Arabisch gesprochen und gesagt, heute werden wir eure Würde durch den Dreck ziehen, denn die Brigade wechselt. Die Brigade, die gehen sollte, hieß Kfir. Dann haben Soldaten der Brigade, die gehen sollte, und der Neuen, die gekommen ist, uns geschlagen, besonders auf den Kopf. Ich hatte die Augen verbunden. Einer ist immer herumgerannt und hat mir in den Bauch geschlagen, mich gegen die Wand gedrückt, meist in den Bauch, auf den Kopf und die Beine, und sie haben ihre Taschen über uns ausgeleert. Danach musste Yasser am Auge operiert werden, sein Knie braucht eine weitere Operation. Mehrere Männer berichten, wie israelische Soldaten gefilmt haben, wie sie misshandelt wurden. Mohammed Jaber beispielsweise, er sagt, er habe im Hof seines Hauses gesessen, als Soldaten kamen und ihn und einen Freund abgeführt haben. Einer der Soldaten habe ihn auf einem Militärposten geschlagen. Nach 5 Minuten hat er angefangen, mit seinem Handy zu filmen, als würde er für seine Freunde oder andere Leute filmen, wie sie uns schlagen. Die Leute am Telefon haben gesagt, schlagt sie, dann haben sie uns geschlagen. Lasst sie ihre Köpfe einziehen. Bezalem, die israelische Organisation, die die Fälle dokumentiert hat, gibt an, gegen keinen der Männer habe etwas vorgelegen, sie seien nicht angeklagt und meist kurz nach dem Übergriff wieder freigelassen worden. Shai Parnes, der Sprecher der Organisation, sagt, wir sehen, dass diese Gewalt systematisch ist. Wir reden nicht nur über 1 oder 2 Soldaten, wir reden über mehrere Orte. Wir reden über die Jeeps von Kommandeuren, wie die Zeugen bestätigen. Wir sprechen von Soldaten, die die Gewalt mit ihren Handys gestreamt oder darauf gespeichert haben. Auch wenn das System nicht direkt dazu ermutigt, ist es so, dass es teilweise Unterstützung gibt und zumindest ein Teil der israelischen Bevölkerung dieses Verhalten erwartet. Es ist klar, dass ein Kommandeur weiß, was in seinem Gebiet passiert. Die israelischen Streitkräfte antworten erst nach Tagen auf die Anfrage des ARD-Studios Tel Aviv. Sie verweisen allgemein auf eine gestiegene Zahl von Terroranschlägen im Westjordanland nach dem 7. Oktober. Die Soldaten würden mit dem Ziel operieren, die Sicherheit Israels sicherzustellen. Beschwerden über Fehlverhalten von Soldaten würden gründlich untersucht, heißt es in der Erklärung. Tatsächlich gibt es Beschwerden, aber bisher keine Berichte, dass Soldaten für das von Bezalem dokumentierte Fehlverhalten bestraft wurden.
Zum Schluss schauen wir noch auf die Arbeit des UN-Palästinenser-Hilfswerks. Das israelische Parlament hat einen umstrittenen Gesetzentwurf gebilligt. Er verbietet der Organisation, ab nächstem Jahr auf israelischem Staatsgebiet im Einsatz zu sein. Damit wird wohl auch die Arbeit in den Palästinensergebieten fast unmöglich, weil Israel alle Grenzübergänge kontrolliert. Wie könnte ein Plan B der Vereinten Nationen aussehen? Dazu aus New York Charlotte Voss.
Im offiziellen Betrieb der Vereinten Nationen in New York herrscht in puncto UNRWA lautes Schweigen. Unter anderem, weil die Israelis UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einiger Zeit zur Persona non grata erklärt haben. Womit der Portugiese, der das Palästinenser-Hilfswerk als alternativlos bezeichnet, für die Netanyahu-Regierung kein diplomatischer Gesprächspartner mehr ist. Fakt ist auch, dass das israelische Parlament mit seinem umstrittenen Gesetzbeschluss UNRWA, salopp gesagt, den Stecker gezogen hat. Eines der Tagesthemen vom 28. Oktober.
Terrorvorwürfe, die in Israel jetzt zum Verbot des Palästinenser-Hilfswerks geführt haben. Es muss seine Arbeit dort im kommenden Jahr einstellen, beschloss heute Abend das israelische Parlament, die Knesset. Auch die Arbeit in den Palästinensergebieten dürfte das UN-Hilfswerk kaum fortsetzen können.
Könnten die USA als Schutzmacht Israels noch Einfluss nehmen? Richard Gowen von der Denkfabrik Crisis Group in New York bezweifelt das. Spätestens seit dem Wahlsieg von Donald Trump, der weder die UN noch UNRWA befürwortet. Diplomaten und einige UN-Beamte sind jedoch sehr realistisch, dass die Trump-Regierung Israel nicht dazu bringen wird, diese Gesetze rückgängig zu machen. Und so ist es notwendig, über einen Plan B nachzudenken.
Plan B's.
Ohne das Hilfswerk mit seinen vielen lokalen Kräften läuft in Gaza in der Westbank im Westjordanland nichts, von Lebensmitteln über Alltagsgegenstände bis hin zu Schulen und Krankenhäusern. Bei der Frage nach einem Plan B ist es wichtig zu verstehen, worum es Israel eigentlich geht. Wer wie Hilfe leistet, ist dabei nachrangig, meint Gowen, der sich seit vielen Jahren mit der UNO befasst. Im Kontext mit einer Ein-Staaten-Lösung sei Israels Ziel ein rein politisches. Der Grund, warum Israel sich so darauf fokussiert, UNRWAs Arbeit zu stoppen, sind die Resolutionen, auf denen es basiert. Sie geben den Palästinensern das Recht, in die Häuser zurückzukehren, die sie verloren haben. Und mit der Schließung der Behörde versucht Israel nun im Grunde genommen, eine symbolische Verbindung zum Rückkehrrecht der Palästinenser zu kappen. Aus israelischer Sicht kann man mit dem Welternährungsprogramm oder der UN-Flüchtlingsagentur problemlos zusammenarbeiten, weil deren ursprüngliches Mandat nichts mit den palästinensischen Rückkehrrechten zu tun hat. UNRWA wurde im Dezember 1949 durch die Resolution 302 der Generalversammlung der Vereinten Nationen gegründet. Das Mandat wurde mehrfach ergänzt. Es wäre auch an der Generalversammlung, das Mitgliedsland Israel zu bestrafen, wenn es UNRWA an seiner Arbeit hindert.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Ich bin Michael Haufke und bei mir war heute Petra Mittermeier aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.